Ja, wir wollen heute weitermachen mit der Offenbarung. Und zwar kommen wir heute zu Kapitel 9. Also Offenbarung, Kapitel 9. Und um einfach mal zu rekapitulieren, wo wir uns ungefähr befinden in der Heilsgeschichte, schauen wir nochmal diese Übersicht an, die ja den meisten bekannt ist. Wir befinden uns aktuell in der Gnadenzeit. Ja, die wird hier dargestellt, die Zeit der Gnade. Und innerhalb der Gnadenzeit haben wir auch die Gemeindezeit. Ja, auch da befinden wir uns, das heißt, irgendwo hier. Und wir wissen, dass die Gemeindezeit zu Ende gehen wird mit der Entrückung. Das heißt, die Gemeinde wird entrückt werden und dem Herrn Jesus begegnen. Und der Herr Jesus wird sie dann mit sich nehmen in den Himmel. Das ist die Entrückung. Die Entrückung kann jederzeit geschehen. Ja, wir sehen das daran, dass Paulus damit gerechnet hat, dass er noch entrückt werden könnte. Und das liegt eben daran, dass es jederzeit geschehen kann, dass keine Bedingungen erfüllt werden müssen, damit die Entrückung passieren kann. Desto näher wir natürlich in das Endzeitgeschehen kommen, desto näher ist trotzdem auch die Entrückung. Ja? Und überhaupt, desto mehr Zeit vergeht, desto näher ist die Entrückung. Ja? Mit jedem Tag sind wir der Entrückung einen Tag näher. Nach der Entrückung kommt irgendwann, und wahrscheinlich nicht nach allzu langer Zeit, eine Trübsalzeit über die Erde, von der der Herr Jesus auch gesprochen hat, dass in dieser Zeit eine Trübsal, eine Drangsal sein wird, wie sie es noch nie auf der Erde gegeben hat. Diese Trübsalzeit dauert 7 Jahre. Das ist die sogenannte 7-jährige Trübsalzeit. Und nach der, also in, während der Trübsalzeit kommen sehr viele Gerichte über die Erde, die ja in der Offenbarung beschrieben werden. Nicht nur in der Offenbarung, aber ganz viel wird in der Offenbarung beschrieben. Und in der Offenbarung wird oft Bezug genommen, auch auf das Alte Testament, auf alttestamentliche Gerichte, die ja schon beschrieben worden waren. Die Offenbarung ordnet sie dann ein in die richtige Reihenfolge und gibt auch noch Details zu diesen Gerichten. Und natürlich stehen auch Dinge drin, die noch nie vorher geoffenbart worden waren. Aber ganz, ganz viele Dinge sind irgendwo schon vorher im Alten Testament geschrieben. Deswegen hat die Offenbarung auch sehr viele Bezüge zum Alten Testament. Die Trübsalzeit wird enden durch die Wiederkunft des Herrn. Er wird mit großer Macht und Herrlichkeit auf die Erde wiederkehren, dem ganzen Treiben ein Ende machen. Ja, den Antichristen, der in dieser Zeit auftreten wird, wird er besiegen und beseitigen. Und dann wird er sein Friedensreich aufrichten. Ich gehe jetzt hier nur in der Schnelle drüber. Wer das jetzt noch nie gesehen hat, für den ist es vielleicht etwas viel auf einmal. Aber wichtig sei einfach für das Verständnis vom heutigen Text, es werden schlimme Gerichte in dieser 7-jährigen Zeit kommen. Und wir sind mitten in dieser Zeit. Wir schauen diese 7-jährige Zeit in dieser Folie noch mal kurz an. Wir befinden uns nämlich in der ersten Hälfte dieser 7-jährigen Trübsalzeit. Die teilt sich auf in 2 Hälften von jeweils 3,5 Jahren. Wir befinden uns in der ersten Hälfte. In der ersten Hälfte wird die Religion in dieser Zeit dominiert sein von der sogenannten Hure Babylon. Und die Hure Babylon ist eine Welteinheitskirche, die auch mit Gewalt sich durchsetzen wird und man Probleme kommt bis hin zum Tod, wenn man dieser nicht angehört. Also das wird mit Verfolgung verbunden sein. Und ich hatte gesagt, wir sind bereits in der Endzeit. Viele Dinge geschehen jetzt schon vor unseren Augen. Wir sind noch nicht in den 7 Jahren, aber wir sind in der Zeit, die der Herr Jesus als die Wehen der Endzeit bezeichnet hat. Wo praktisch Dinge passieren wie Erdbeben, Hungersnöte, Seuchen, die mit immer größerer Intensität praktisch kommen. Ja? In dieser Zeit befinden wir uns, also in der Zeit, die zu diesen ganzen Dingen praktisch hinlenkt.
Ja, und deswegen haben wir auch jetzt schon weltweit Bestrebungen einer Einheitsreligion, einer weltweiten Ökumene. Hier sehen wir schon diese Entwicklung hin zu dieser Endzeitkirche, zu der dann alle gehören müssen. Wir haben dann in der Mitte der Trübsalzeit das Auftreten des Antichristen. Der Antichrist wird keine Kirche neben sich dulden, sondern er wird diese Hure Babylon bekämpfen und besiegen und wird für sich selbst dann Anbetung verlangen und auch nichts anderes akzeptieren. Und somit dominiert der Antichrist die zweite Hälfte der Trübsalzeit. Wir haben aber parallel zu dieser religiösen Entwicklung in dieser Zeit Gerichte Gottes über die Erde. In der ersten Hälfte der Trübsalzeit haben wir erst 7 Siegelgerichte und dann 7 Posaunengerichte. Und in der zweiten Hälfte der Trübsalzeit haben wir 7 Zornesschalengerichte, wo der Zorn Gottes über die Erde ausgegossen wird. Wir befinden uns jetzt praktisch noch in der ersten Hälfte der Trübsalzeit und schauen uns gerade die Posaunengerichte an und kommen heute zur 5. Posaune. Und das ist nämlich Offenbarung Kapitel 9. In Offenbarung Kapitel 9, da finden wir die 5. und die 6. Posaune. Und heute eben beschäftigen wir uns mit der ersten Hälfte, mit der 5. Posaune. Also ein Gericht Gottes über diese Erde. Und den Text dazu wollen wir jetzt betrachten. Offenbarung 9, Abvers 1. Und der 5. Engel stieß in die Posaune, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war, und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Und er öffnete den Schlund des Abgrunds, und ein Rauch stieg empor aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Schmelzofens, und die Sonne und die Luft wurden verfinstert von dem Rauch des Schlundes. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde, und es wurde ihnen Vollmacht gegeben, wie die Skorpione der Erde Vollmacht haben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten, auch nicht irgendetwas Grünem, noch irgendeinem Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben. Und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern sie sollten 5 Monate lang gequält werden. Und ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Und sie werden begehren zu sterben, und der Tod wird von ihnen fliehen. Und die Gestalten der Heuschrecken glichen Pferden, die zum Kampf gerüstet sind, und auf ihren Köpfen trugen sie etwas wie Kronen, dem Gold gleich, und ihre Angesichter waren wie menschliche Angesichter. Und sie hatten Haare wie Frauenhaare, und ihre Zähne waren wie die der Löwen. Und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das Getöse ihrer Flügel war wie das Getöse vieler Wagen und Pferde, die zur Schlacht eilen. Und sie hatten Schwänze wie Skorpione, und Stacheln waren in ihren Schwänzen, und ihre Vollmacht bestand darin, den Menschen Schaden zuzufügen, 5 Monate lang. Und sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon, und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Das erste Wehe ist vorüber. Siehe, es kommen 2 Wehe nach diesem. Wir hatten das letzte Mal schon betrachtet, in Kapitel 8, Vers 13, dass es 3 Wehe geben wird über diese Erde. Wir lesen das eben in Vers 13, da heißt es: Und ich sah und hörte einen Engel, der in der Mitte des Himmels flog und mit lauter Stimme rief: Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße der 3 Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen. Ja, das heißt, diese letzten 3 Posaunenstöße sind praktisch die letzten Gerichte über diese Erde. Und mit diesen 3 Posaunenstößen kommt das Gericht Gottes dann zum Ende. Der Zorn Gottes kommt zum Ende, weil diese 2 Posaunen, die 5. und die 6., sind gleichzeitig das erste und das zweite Wehe. Diese zwei Posaunen werden hier beschrieben in Kapitel 9 und beschreiben schreckliche Gerichte. Und die dritte Posaune beinhaltet alle Zorneschalen, alle sieben Zorneschalen. Das heißt, die dritte Posaune beinhaltet alle restlichen Gerichte Gottes, die über diese Erde kommen werden. Und deswegen ist die dritte Posaune dann die schlimmste, weil alle anderen Gerichte enthalten sind. Und wir haben hier eine Steigerung. Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen. Ja? Es kamen schon schlimme Gerichte, wir haben die schon betrachtet, ganz schlimme Gerichte über diese Erde mit ganz vielen Toten. Und jetzt kommen nochmal drei Gerichte, die das vorherige nochmal übersteigen werden, die nochmal in der Intensität schlimmer werden als das, was schon war. Und damit sind die Gerichte Gottes, die über die Erde kommen, dann aber vorbei, weil dann der Herr kommt und sein Reich aufrichtet. Also wir haben hier das erste Wehe, fünfte Posaune gleich das erste Wehe. Und wir lesen den Vers 1, wir schauen uns das jetzt Vers für Vers an. Und der fünfte Engel stieß in die Posaune, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war, und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Also was sieht er hier? Ja, einen Engel sieht er. Und es ist so, dass Engel in der Bibel, es können die Engel sein, die nicht gefallen sind, es können aber auch die gefallenen Engel sein, also Dämonen. Und in allem, was hier beschrieben wird, sehen wir, dass es ein gefallener Engel ist. Es wird sogar gesagt, der vom Himmel gefallen war. Wörtlich heißt es hier im Griechischen nur, ich sah einen Engel gefallen. Ja, es steht gar nicht wörtlich, dass er den fallenden Engel sieht, sondern er sieht ihn nur im gefallenen Zustand, beziehungsweise beide Bedeutungen sind hier möglich. Manche Ausleger sehen es so, er sah ihn gerade, wie er noch fiel. Und die andere Möglichkeit ist, er sah einfach, dass es ein gefallener Engel war. Ja, es trifft aber inhaltlich beides zu, es stimmt beides, es ist ein gefallener Engel. Und dieser Engel ist auf die Erde gekommen, um eben dieses Gericht zu initiieren. Das heißt, es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Dieser Engel bekam einen Schlüssel. Schlüssel steht auch für eine gewisse Autorität, aber hier geht es darum, dass der Schlund des Abgrunds geöffnet wird. Also wir haben diesen gefallenen Engel, ein Dämon. Wir haben hier auch den Abgrund im griechischen Abyss. Ja, im Griechischen steht hier Abyss. Und das müssen wir uns kurz anschauen. Ja, was es damit auf sich hat, weil manch einem ist vielleicht das nicht ganz geläufig. Was ist jetzt der Abgrund? Was ist der Schlund des Abgrunds? Und so weiter. Deswegen schauen wir uns das ganz kurz an. Die Bibel spricht immer wieder vom Sheol. Ja, das ist ein hebräisches Wort. Das entspricht dem griechischen Wort Hades. Ja, wenn, also das Alte Testament ist ja auf Hebräisch geschrieben, dort finden wir Sheol. Das Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben, dort finden wir Hades. Und diese beiden Begriffe entsprechen eben einander, je nachdem, ob eben gerade Hebräisch oder Griechisch geschrieben wird. Und das entspricht dem Totenreich. Und die Bibel spricht davon, dass das Totenreich sich im Inneren der Erde befindet. Also im Inneren der Erde ist das Totenreich, und es wird auch wirklich so darüber gesprochen, dass die Erwartung, ins Totenreich zu gehen, ist die Erwartung, nach unten zu gehen. Also wirklich ins Erdinnere. Und Jesus sagt auch, dass er im Inneren der Erde war. Ja? Also es gibt einen Bereich im Inneren der Erde, wo das Totenreich ist. Nun, es ist nicht so, dass wir uns da irgendwie hinbohren könnten, um mal zu schauen, wie das Totenreich aussieht. Das ist ein Bereich, der für uns so unerreichbar ist. Es sei denn, man stirbt, und ich komme gleich noch dazu, wer dann genau dahin kommt. Also wir können uns das mit heutigen Begriff, kann man sich das vorstellen, wie eine Art andere Dimension, aber doch im Inneren der Erde, also doch örtlich, die ist wirklich örtlich im Inneren der Erde, aber eben in einer anderen Dimension, sodass wir nicht einfach dahin gehen könnten und mal die Toten besuchen oder so. Es ist ein wirklich abgegrenzter Bereich von den Lebenden, sagt der Herr Jesus in Lukas 16. Die Bibel spricht davon, dass es mehrere Bereiche im Scheol, also im Totenreich, gibt. Zum einen spricht die Bibel von einem Ort des Trostes, von Abrahams Schoß in Lukas 16, Vers 22 oder von dem Paradies. Ja, ein Ort des Trostes für die, die im Glauben gestorben sind während der Zeit des Alten Testaments. Auch während der Zeit des Alten Testaments haben Gläubige es so ausgedrückt, dass sie nach unten hin versammelt werden zu ihrem Volk. Ja, also sie haben nicht die Erwartung, sie fahren jetzt auf direkt in den Himmel. Im Alten Testament war die Erwartung, man kommt ins Totenreich, aber an einen Ort, wo man durchaus den Trost Gottes erfahren hat, ein Ort des Trostes, eben auch Paradies genannt. Dann ist es aber auch gleichzeitig, gibt es einen Bereich, der ist ein Ort der vorübergehenden Verwahrung der Ungläubigen. Auch davon lesen wir in Lukas 16. Einfach zur Erinnerung, in Lukas 16 wird uns die Situation beschrieben von dem armen Lazarus und dem reichen Mann. Und der arme Lazarus, der wurde in Abrahams Schoß getragen, wo er getröstet wurde, während der reiche Mann seine Augen im Totenreich in den Flammen auftat und dort Pein erlitt. Also auch dieser Ort ist schon ein Ort der Pein, ist ein Ort ja, der vorübergehenden Bestrafung, noch nicht der letztendlichen Bestrafung, die erfolgt erst in der Zukunft. Aber dort sind die Ungläubigen in der alttestamentlichen Zeit hingekommen und kommen sie auch jetzt noch hin, wenn sie im Unglauben sterben. Die Gläubigen allerdings, wenn sie jetzt sterben, erwarten, direkt zum Herrn Jesus zu gehen. So hat Stephanus gesagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Stephanus ist direkt zum Himmel hin zu Jesus gegangen und wurde von Jesus aufgenommen. Das heißt, es hat sich etwas geändert zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und das liegt daran, dass der Jesus den Weg zum Himmel freigemacht hat und entsprechend auch die alttestamentlichen Gläubigen mitgenommen hat in den Himmel. Das heißt, dadurch, dass er den Himmel, den Weg freigemacht hat, können wir durch den Glauben an Jesus direkt zu ihm in den Himmel kommen. Deswegen erwarten wir nicht, dass wir jetzt in Abrahams Schoß kommen, an diesen Ort des Trostes, sondern wenn wir im Glauben an Jesus Christus sterben, sind wir direkt bei ihm, beim Herrn. Die Ungläubigen aber weiterhin haben diese schlimme Erwartung, nämlich, dass sie ihre Augen im Totenreich aufmachen und Pein erleiden, wenn sie sterben. Ein weiterer Ort im Totenreich wird Tartarus genannt, wird mit Abgrund übersetzt. Das ist ein Ort der dauerhaften Verwahrung von gefallenen Engeln bis zum Gericht. Davon spricht 2. Petrus 2, Vers 4. Das sind Engel, die ganz schlimm gesündigt haben und die deswegen dauerhaft aufbewahrt werden, auch nicht mehr rausgelassen werden, bis das letztendliche Gericht für sie kommt. Sie werden in Fesseln verwahrt, bis dann das Gericht kommt. Das heißt, der Tartarus, ja, dieser Abgrund, ist ein Ort, aus dem sie nicht wieder freigelassen werden, bis zum Gericht. Und dann haben wir dem Abyss auch Abgrund übersetzt. Ja. Das Schwierige hier ist, dass beide Wörter mit Abgrund übersetzt werden. Und wenn wir jetzt nicht im Griechischen nachschauen, dann wissen wir nicht unbedingt, ist es hier Tartarus, von Tartarus oder von Abyss die Rede. Abyss bedeutet eben sowas wie Abgrund, bodenlos. Im Englischen habt ihr es vielleicht schon gehört, bottomless pit. Ja. Das ist etwas, was sehr verbreitet ist, auch in englischsprachiger Literatur. Der bodenlose Abgrund, könnte man sagen, ohne Boden. Es bedeutet einfach, es ist ein sehr großer Bereich, ja, im Totenreich. Und das ist ein Ort, wo Dämonen vorübergehend verwahrt werden, ja, eine vorübergehende Verwahrung von gefallenen Engeln, aber offenbar auch ein Ort, wo die Dämonen nicht unbedingt sein wollten. Also schon etwas, wo sie eingesperrt werden vorübergehend, weil sie bitten Jesus zum Beispiel in Lukas 8, Vers 31, dass sie nicht in den Abgrund kommen müssen. Ja, darum bitten sie und an dieser Stelle gibt der Herr Jesus sogar diesen Wunsch nach und gebietet ihnen dann in die Schweine zu fahren. Also ein vorübergehender Ort und das ist eben genau dieser Abgrund, der jetzt hier in der Offenbarung erwähnt wird. Aus diesem Abgrund kommt dieses große Heer von Dämonen, wie wir gleich noch weiter betrachten werden. Sie sind dort verwahrt worden bis zu diesem Zeitpunkt, also werden von der jetzigen Zeit aus gesehen noch dort verwahrt. Sie werden verwahrt bis zu dem Zeitpunkt, wo dann der Abgrund, der Schlund des Abgrunds geöffnet wird und sie dann rauskommen, um ihren Auftrag auszuführen. So viel eben dieser kleine Exkurs. Mir ist bewusst, dass man da auch noch viel mehr Zeit mit verbringen könnte. Ist vielleicht mal ein Thema für den Bibelabend, dass man wirklich mal eine ganze Stunde sich allein nur mit diesen Bereichen beschäftigt. Hier soll es jetzt einfach nur als Einordnung dienen, als Erinnerung auch, was es da so gibt. Wir kommen jetzt zu Vers 2. Also diesem Engel wird der Schlüssel gegeben und in Vers 2 heißt es: Und er öffnete den Schlund des Abgrunds und ein Rauch stieg empor aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Schmelzofens. Und die Sonne und die Luft wurden verfinstert von dem Rauch des Schlundes. Also das ist der Auftrag, den dieser Engel bekommt, eben diesen Schlund zu öffnen. Und der Schlund, das ist einfach die Öffnung des Abgrunds, den man ganz offenbar verschließen kann. Es wird uns jetzt nicht beschrieben, welcher Art der Verschluss ist, nur dass der Schlüssel dazu geeignet ist, diesen Schlund zu öffnen und dann eben die Dämonen rauszulassen. Und das Ganze, wir werden sehen, dass diese Dämonen, die erstmal als Heuschrecken bezeichnet werden, dass die sehr stark sind. Ja. Aber offenbar ist dieser Schlund so gut verschlossen, dass es ihnen bis dahin nicht möglich war, dort auszubrechen. Sondern nur durch die Öffnung, durch den Schlüssel wird das jetzt möglich. Der Schlund wird also geöffnet und wir sehen hier, dass ein Rauch emporstieg aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Schmelzofens. Und die Sonne und die Luft wurden verfinstert von dem Rauch des Schlundes. Also so wie Johannes das sieht, muss es ein mächtiges Ereignis gewesen sein. Ja, der Rauch, der hat alles bedeckt. Er hat die Sonne bedeckt, er hat für Finsternis gesorgt, er hat die Luft verfinstert, wie es hier geschrieben steht. Also den ganzen Himmel verfinstert, die Sicht verfinstert, dass erstmal gar nicht zu sehen war, zu erkennen war, was passiert eigentlich. Ja. So ein mächtiges Ereignis war das. Und wir sehen tatsächlich manchmal in Verbindung mit Gerichten Gottes etwas Ähnliches. Zum Beispiel bei Sodom und Gomorra, als Sodom und Gomorra vernichtet worden sind, ja auch mit Feuer und Schwefel aus dem Himmel. Danach heißt es dann in 1. Mose 19, Vers 28, und er blickte hinab auf Sodom und Gomorra und auf das ganze Land jener Gegend und sah sich um und siehe, ein Rauch ging auf von dem Land, wie der Rauch eines Schmelzofens. Hier war es natürlich nach dem Gericht, während wir hier in der Offenbarung jetzt am Anfang des Gerichtes sind. Aber auch Sodom und Gomorra war ja ein schlimmes, ein schreckliches Gericht Gottes, wo diese zwei Städte komplett vernichtet worden sind. Und auch dieses Gericht hat Gottes Zorn über die Sünde gezeigt. Ja, Sodom und Gomorra, da wurden schlimme Sünden betrieben, ja, die Gott wirklich hasst. Gott hasst Sünde, sagt uns die Bibel. Und das war so schlimm, dass Gott diese beiden Städte wirklich vernichtet hat. Und wenn man so schaut, ja, wie unsere heutige Gesellschaft aussieht, was da los ist, was da für Sünden zur Normalität geworden sind, dann fragen wir uns manchmal, warum ist nicht schon Schwefel und Feuer aus dem Himmel gekommen, um unsere Gesellschaften zu vernichten? Denn wir wissen, dass das, was jetzt als normal gilt, das wirklich sehr schlimm ist in Gottes Augen. Und wir wissen, dass Gott Sünde hasst, auch heute Sünde hasst und Sünde nicht dulden kann, aber doch ist er immer noch langmütig. Aber irgendwann, und das sehen wir hier in der Offenbarung, ist es vorbei mit der Langmut Gottes, mit der Geduld Gottes. In Apostel 2, Vers 19 lesen wir, und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Und das ist jetzt natürlich schon eine Beschreibung der Endzeitgerichte, was am Ende der Zeit passieren wird. Also wir sehen diese Finsternis durch den Rauch. Und jetzt lesen wir weiter in Vers 3. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor und die Erde, auf die Erde, und es wurde ihnen Vollmacht gegeben, wie die Skorpione der Erde Vollmacht haben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollen, auch nicht irgendeinem Grünen, noch irgendeinem Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben. Das mit dem Siegel schauen wir uns gleich nochmal an. Wir betrachten erstmal den Vers 3. Wir haben immer wieder auch im Alten Testament schon erlebt, dass Gott durch Heuschrecken gerichtet hat. Zum Beispiel in Amos 4, Vers 9. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben, wenn eure Gärten und eure Weinberge, eure Feigenbäume und eure Ölbäume viel hervorbrachten, fraß es die Heuschrecke ab. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Also die Heuschrecke war ein bekanntes Gerichtsmittel Gottes, ein sehr schlimmes Gericht auch, weil es eben dazu geführt hat, dass ja, die ganze Nahrung vernichtet wurde, dass alles Grüne abgefressen wurde. Und auch Soldaten wurden mit Heuschrecken verglichen, zum Beispiel Richter 7, Vers 12. Die Midianiter aber und die Amalekiter und alle Söhne des Ostens waren in die Ebene eingefallen wie eine Menge Heuschrecken, und ihre Kamele waren vor Menge nicht zu zählen, wie der Sand am Ufer des Meeres. Ja, also auch ja, Invasion durch Armeen, durch dem Volk Israel, feindliche Armeen, wurden beschrieben oder verglichen mit Heuschrecken. Das hat auch dazu geführt, dass manche gesagt haben, hier in der Offenbarung sind weder Heuschrecken gemeint, noch sind dämonische Wesen gemeint, sondern hier sind einfach schlimme Armeen gemeint, die mit ganz schlimmen Waffen angreifen werden. Allerdings ist es so, wenn wir die Beschreibung genau betrachten, dann sehen wir hier konkrete Details vom Aussehen her, zum einen. Ja. Wir sehen auch, wen sie über sich haben, ja, nämlich Apollyon oder Abaddon. Auf die Bedeutung kommen wir noch zu sprechen. Also wir sehen von der Beschreibung her ganz klar eine Armee aus Dämonen, die auch einen Anführer hat, nämlich diesen Apollyon, auch einen hohen Dämon praktisch, der über sie gesetzt ist. Und deswegen, es steht hier auch nicht drin, wie, ja, also dass es ein Vergleich ist, möchte ich damit sagen, sondern es ist einfach ein Heer, ja, das wirklich so schrecklich ist, das dämonisch ist und das über diese Erde kommt und eben genau diese Dinge den Menschen zufügt, die hier beschrieben stehen. Und der Unterschied zu Richter zum Beispiel ist, dass hier in Richter, da steht, sie waren in die Ebene gefallen wie eine Menge Heuschrecken. Ja, hier steht nicht, Heuschrecken sind über sie hergefallen, sondern sie waren in die Ebene gefallen wie eine Menge Heuschrecken. Und das ist ein großer Unterschied, sind so Details, aber es sind Details, die wir beachten sollten, wenn wir die Bibel auslegen. Ein Grundsatz ist, dass wenn wir den Text so verstehen können, wie er uns gegeben wird, wenn er wörtlich so Sinn ergibt, wie die Bibel ihn uns sagt, dann sollen wir nicht versuchen, dem Ganzen eine allegorische oder geistige Bedeutung zu geben oder den Text zu vergeistlichen. Schauen wir uns die Verse 4 bis 6 an, denn hier sehen wir etwas, einen Unterschied zu wirklichen Heuschrecken. Es heißt hier in Vers 4, und es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten, auch nicht irgendetwas Grünen, noch irgendeinem Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben. Also hier sehen wir, dass sie das Grün nicht schädigen sollten. Und bei wirklichen Heuschrecken wäre es so, dass sie das Grün eben vernichten. Und das ist hier nicht der Fall, sondern sie sollten nur den Menschen Schaden zufügen. Das war der Auftrag, den Menschen Schaden zuzufügen. Und was wir auch sehen, ist, dass es Bewahrung gibt im Gericht. Die 144.000 werden bewahrt. Und die sind uns schon begegnet. Das sind 144.000 Juden, die versiegelt werden an ihren Stirnen. Und dieses Siegel führt dazu, dass sie von den Gerichten Gottes nicht getroffen werden. Und diese 144 haben auch einen Auftrag, den wir schon betrachtet haben, nämlich dem Herrn zu dienen und sein Wort weiterzugeben den Menschen und das Evangelium weiterzugeben. Und es werden auch durch sie viele gläubig. Aber hier wird nochmal ausdrücklich erwähnt, auch hier werden sie bewahrt. Ja, sie werden nicht betroffen sein von diesem Gericht. Es gibt also hier Bewahrung. Und dieses Gericht ist so schrecklich, dass die Menschen versuchen, sich zu töten. Und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern sie sollten 5 Monate lang gequält werden. Und ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Und sie werden begehren zu sterben und der Tod wird von ihnen fliehen. Also ein Skorpion, ich weiß nicht, ob euch schon mal ein Skorpion begegnet ist, ist auf jeden Fall angsteinflößend. Also mir ist schon mal einer begegnet in Thailand. Das ist jetzt nicht so angenehm, auch wenn natürlich viele Skorpione gar nicht so schlimm sind. Ja, angsteinflößend sind sie, aber nicht jeder Skorpion hat ein ganz schlimmes Gift. Ja, aber Skorpione sind schon bekannt dafür, dass es eben diejenigen auch gibt, die ein schlimmes Gift haben, ja, die sogar tödlich sein können. Aber es gibt Skorpione, die sind auch ja, nur so schlimm, in Anführungsstrichen, dass der Mensch nicht stirbt, aber schreckliche Schmerzen hat. Und das ist so der Vergleich, der jetzt hier bemüht wird. Diese schlimmen Schmerzen, die durch diese Skorpione hinzugefügt werden, es sind ja keine Skorpione, sondern diese Wesen, die hier beschrieben werden, haben einen Schwanz. Und dieser Schwanz kann den Menschen diese Qual zufügen. Ja? Die Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Wenn ein Skorpion ein kleineres Tier sticht, dann umklammert er es und sticht mit dem Schwanz rein. Das Ziel ist natürlich schon, das Tier zu töten. Hier ist es so, die Menschen sterben nicht, sie werden nur in Anführungsstrichen gequält. Diese Qual ist aber so schlimm, dass die Menschen versuchen werden, sich das Leben zu nehmen. Das heißt, sie werden das irgendwann nicht mehr ertragen und wünschen sich nur, dass diese Qual vorbei ist. Und irgendwie, für die verschiedensten Methoden werden sie wahrscheinlich anwenden, um sich das Leben zu nehmen, aber sie werden damit keinen Erfolg haben. Das heißt, der Tod wird von ihnen fliehen. Das heißt, dieses Gericht besteht wirklich darin, dass sie diese Qual wirklich erleiden und durchstehen müssen. Und auch hier sehen wir wieder, dass Gottes Gericht schlimm ist. Ja, es ist so schrecklich, dass Menschen versuchen, sich zu töten. Wir hatten vorher gesehen, wo wir diese Bereiche betrachtet haben, dass nach dem Tod, ja, wenn ein Mensch sich das Leben nimmt und stirbt, ja, ein Ungläubiger, kommt dann ins Totenreich, ja, und erleidet dort Qualen. Das heißt, es ist nicht so, dass, wie es oft gesagt wird heute, wenn jemand stirbt, ah, super, der ist jetzt erlöst, ja. Es sei denn, jemand stirbt im Herrn, im Glauben, in Jesus. Es ist eine Lüge zu sagen, wenn jemand im Unglauben gestorben ist, er ist erlöst. Sondern das Leid geht dann eigentlich erst richtig los. Ja? Das, was wir hier so erdulden und erleiden, ist ja sehr schlimm. Aber das Gericht Gottes, was dann kommt, das ist viel schlimmer als das, was wir hier auf der Erde so kennen. Natürlich sagt uns die Bibel, das ist auch wichtig festzuhalten, dass das Gericht anhand der Werke erfolgen wird. Ja? Das heißt, ein Adolf Hitler wird trotzdem anders gerichtet als der Otto-Normalmensch. Ja? Aber trotzdem ist so, dass auch der Otto-Normalmensch, ja, und der Mensch, der sagt, ich tue Recht und scheue niemand, der höflich und zuvorkommend ist und auf die Mitmenschen achtet, auch der wird vor Gott schuldig und auch der häuft sein ganzes Leben lang Schuld an in Gedanken, Werken, in Worten. Da ist niemand ausgenommen. Und Gott ist so heilig, dass auch die sogenannten kleinen Sünden eine Beleidigung Gottes darstellen. Ja, kleine Sünden, was würden wir als kleine Sünde einordnen? Ja, vielleicht die Notlüge. Ja, manche vielleicht auch die wirkliche Lüge, wenn man sagt, okay, das ist eine wirkliche Lüge, aber sie fügt niemandem wirklich Leid zu. Ja, dann kommen natürlich Situationen, wo wir wirklich anderen Leid zufügen, wo es wirklich dann größer und mehr wird. Ja, aber so häufen wir uns in Gedanken, ja, in Worten und in Werken wirklich Tag für Tag Sünde auf. Und deswegen am Ende, jeder Mensch, der stirbt, ja, da wird keiner am Ende mit ein paar kleinen Sünden vor Gott stehen. Sondern wenn wir bedenken, was jeden Tag zusammenkommt, dann wird bei jedem am Ende ein Riesenberg an Sünde da sein. Wenn man in Unglauben stirbt, dann nimmt man all diese Sünden mit vor diesen heiligen Gott. Und deswegen ist Gottes Gericht auch entsprechend dieser Werke, entsprechend dem, was wir getan haben. Und egal, ob wir nun Adolf Hitler heißen, ja, oder Max Mustermann, egal, wie wir heißen, wie wir geheißen haben, das Gericht wird trotzdem ewig sein, weil wir niemals fähig sein werden, das vergangene Unrecht wieder gut zu machen. Das Begangene und Vergangene. Ja. Nur einer konnte das wieder gut machen, konnte es sühnen, nämlich der Herr Jesus, indem er sein Blut dafür vergossen hat. Und er bietet uns ja diese Vergebung an. Und genau diese Vergebung, dass wir umsonst Sündenvergebung bekommen, dass wir gereinigt werden können durch das Blut Jesu, diese Vergebung lehnen die Menschen im Allgemeinen ab. Nicht jeder Einzelne, aber allgemein stößt das auf Ablehnung. Ja, so schlimm ist man ja nicht, dass man das braucht. So kann es ja nicht sein. Oder man sagt, dass es ein Gericht gibt, das passt mir gar nicht, das schmeckt mir gar nicht. Ich mache mir ein eigenes Gottesbild und ein eigenes Gottesbild, wo es nur um den lieben Gott geht, das ist ein Götze, sagt uns die Bibel. Denn wir sollen Gottes Wort so nehmen, wie es ist und nicht nur einzelne Dinge uns rausnehmen, wie zum Beispiel die Liebe Gottes, sondern wir sollen alle seine Eigenschaften akzeptieren, seine Gerechtigkeit, die zum Gericht führt, sein Zorn über die Sünde, sein Hass auf die Sünde. Diese Menschen werden versuchen, sich zu töten und werden es nicht können. Es zeigt uns aber Gottes Hass und Zorn über die Sünde. Und wenn Gott so eine lange Qual den Menschen hinzufügen kann, 5 Monate, und wenn man schlimm leidet, ist das lang, ja, dann zeigt uns das, dass auch noch mehr, noch eine längere Bestrafung möglich ist. Und dass es wahr ist, was die Bibel sagt, dass die letztendliche Bestrafung auch wirklich ewig sein wird. Auch wenn uns das nicht passt, ist es nicht so, dass ich sage, juhu, das Gericht wird ewig sein. Ja, ich wünsche ja, dass all meine Verwandten, die den Herrn Jesus nicht kennen, zum Glauben kommen und gerettet werden und die Liebe Gottes erfahren und annehmen. Mitnichten freut man sich darüber, dass das Gericht ewig ist. Aber Gottes Gerechtigkeit fordert es. Gottes heiliger Charakter fordert es und wir sollen nicht Gottes Charakter verändern. Gott ist auf der einen Seite Liebe, deswegen hat er ja seinen Sohn geschickt. Gott ist Liebe, aber Gott ist auch gerecht und ein gerechter Richter muss bestrafen. Und wir sollen diese Wahrheiten alle annehmen, die Wahrheiten, die uns unangenehm sind und die Wahrheiten, die uns angenehm sind. Wir sollen alles aus Gottes Hand annehmen. In Vers 7 bis 10 finden wir eine Beschreibung dieser Wesen. Also noch mehr Details zu diesen Wesen. Es heißt hier, und die Gestalten der Heuschrecken glichen Pferden, die zum Kampf gerüstet sind. Und auf ihren Köpfen trugen sie etwas wie Kronen, dem Gold gleich, und ihre Angesichter waren wie menschliche Angesichter. Und sie hatten Haare wie Frauenhaare und ihre Zähne waren wie die der Löwen. Und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das Getöse ihrer Flügel war wie das Getöse vieler Wagen und Pferde, die zur Schlacht eilen. Und sie hatten Schwänze wie Skorpione, und Stacheln waren in ihren Schwänzen, und ihre Vollmacht bestand darin, den Menschen Schaden zuzufügen, 5 Monate lang. Also hier diese Beschreibung, diese Wesen sahen schrecklich aus, ja, schrecklich anzusehen, furchteinflößend. Ja, sie glichen Pferden, heißt es. Und tatsächlich ist es so, dass wenn man Heuschrecken genauer betrachtet, dann erinnert der Kopf an einen Pferdekopf. Das war auch hier der Fall. Nur müssen sie viel größer gewesen sein als normale Heuschrecken. Sie glichen Pferden, die zum Kampf gerüstet waren, weil hier wird nicht gesagt, nur der Kopf glich den Pferden, sondern insgesamt die Gestalten der Heuschrecken glichen Pferden, die zum Kampf gerüstet sind, und auf ihren Köpfen trugen sie etwas wie Kronen, dem Gold gleich. Was bedeuten die Kronen? Im griechischen Stephanos, da steht oft für die Überwinderkrone, für den Überwindersiegeskranz. Das bedeutet, dass sie siegen werden. Den Auftrag, der ihnen gegeben ist, den werden sie ausführen. Sie werden nicht durch menschliche Waffen besiegt werden, ja, auch wenn die Menschen es sicher versuchen werden, sondern sie werden siegen und ihren Auftrag ausführen. Deswegen ja, haben sie diese Kronen, weil sie genau dazu ausgezogen sind und genau das tun werden. Die Angesichter glichen menschlichen Angesichtern, heißt es hier. Das haben viele damit in Verbindung gebracht, dass es doch Wesen mit einer gewissen Intelligenz sind. Ja. Die Angesichter waren wie menschliche Angesichter. Und dann sehen wir, sie hatten Haare wie Frauenhaare und ihre Zähne waren wie die der Löwen. Da sehen wir, dass das ganze Aussehen ja, vom Gesicht und vom Kopf her schrecklich war. Obwohl, ja, wie wir es jetzt lesen, die Macht aber in den Schwänzen lag. Es war alles furchteinflößend, aber die Macht, das Schlimme, das lag in den Schwänzen. Sie waren gepanzert, ja, was ihnen zusätzlichen Schutz vor menschlichen Waffen bieten wird. Gleichzeitig haben sie ein Geräusch gemacht, das auch erschreckend sein muss. Ja. Das Getöse ihrer Flügel war wie das Getöse vieler Wagen und Pferde, die zur Schlacht eilen. Also wie ein riesiges Kriegsheer, auch von den Geräuschen her. Dann eben die Schwänze wie Skorpione und Stacheln waren in ihren Schwänzen und ihre Vollmacht bestand darin, den Menschen Schaden zuzufügen, 5 Monate lang. Die Kronen, hatten wir gesehen, stehen auch für Macht, aber hier eben auch für, dass sie überwinden und dass sie siegen. Genau, stark und widerstandsfähig. Und dann haben wir die 5 Monate, die Qual. Es geht hier nicht ganz eindeutig aus dem Text hervor, ob jeder Stich 5 Monate Qualen hervorruft oder ob sie insgesamt 5 Monate auf der Erde ihr Unheil treiben dürfen. Ja. Genau so viel die detailliertere Beschreibung, Verse 7 bis 10. Dann lesen wir in Vers 11, und sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds, sein Name ist auf Hebräisch Abaddon und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Das heißt wörtlich so etwas wie Zerstörer, Verderber. Dazu muss man sagen, das eine heißt Zerstörung und das andere Verderber. Also einmal haben wir Zerstörung, das was er anrichtet und dann das was ihn auszeichnet. Manche haben gesagt, das wäre Satan. Allerdings müssen wir von der Abfolge betrachten, dass Satan erst in Offenbarung 12 nach einem Kampf mit Michael auf die Erde geworfen wird und seinen Engeln und dann den Auftrag hat oder dann das Volk Israel verfolgt. Ja, das ist dann das, was er tut. Was eben anders ist als das, was es hier beschrieben ist. Ja, hier spielt es das keine Rolle, das Volk Israel, sondern die Menschheit im Allgemeinen. Israel in dem Sinne, dass die 144.000 bewahrt werden. Also keine Rolle, meine ich nicht so, dass sie nicht betroffen sind, sondern dass die ganze Welt halt betroffen ist. Israel und alle anderen Völker. Während wir hier diesen konkreten Auftrag dann sehen, ab Offenbarung 12, den der Satan dann hat. Deswegen ist es besser, es so zu sehen, es ist ein wichtiger Engel, der unter Satan ist. Denn die ganzen gefallenen Engel sind ja dem Satan untergeordnet und der dann eben dieses Gericht über die Erde bringt. Also ein mächtiger Dämon, der diese Heuschrecken anführt. Nun, in Vers 12 lesen wir, Das erste Wehe ist vorüber, siehe, es kommen noch zwei Wehe nach diesem. Das heißt, dieses Wehe war schrecklich, aber es kommt etwas noch Schlimmeres. Nochmal zwei Wehe über diese Erde. Wie ist die Reaktion der Menschen auf dieses Gericht Gottes? Das lesen wir in Vers 20. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Wenn man den ersten Teil betrachtet, könnte man meinen, gut, das trifft ja auf uns hier in Deutschland nicht zu. Das ist vielleicht in Indien und anderen Ländern, wo man irgendwelche Götzen anbetet, ja, aus Erz und Stein und Holz. Wenn man dann aber weiter liest, dann sieht man, es ist eine sehr gute Beschreibung allgemein der Sündhaftigkeit der ganzen Welt. Sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Nun ist es so, dass es die Mordrate in unserem Land jetzt nicht so hoch ist. Da könnte man auch sagen, Deutschland ist da außen vor, größtenteils. Wenn wir aber weiterschauen, Zaubereien. Wir haben eine große Durchseuchung mit Esoterik, magischen Praktiken. Das wird den Kindern in der Schule schon beigebracht. Ja, zu den Lieblingsfilmen gehören Filme mit Magie und solchen Dingen. Das ist etwas, was ganz normal ist. Immer mehr wird. Ja. Dann haben wir Unzucht. Es ist heute auch normal geworden, dass man halt zusammen lebt und nicht, wie die Bibel es sagt, sich rein bewahrt bis zur Ehe. Und dass die Bibel sagt ganz klar, Sexualität gehört in die Ehe. Es ist weder angebracht, vor der Ehe Sexualität zu praktizieren, noch außerhalb von der Ehe. Also Unzucht ist wirklich Normalität geworden in unserer Gesellschaft. Dann Diebereien. Ist natürlich, wenn man Steuern und solche Sachen betrachtet, auch ganz normal geworden, Schwarzarbeit und solche Dinge. Aber das sind die Sünden, die äußerlich erkennbaren Sünden. Der Jesus selbst sagt, dass auch das Herz zählt. Ja, der Jesus sagt, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat im Herzen Ehebruch begangen. Ja, wenn wir den Bruder hassen, dann werden wir wie ein Mörder gesehen. Ja, vom Herzen her, nicht, dass wir tatsächlich dann einen Mord begangen haben, aber Jesus sagt, wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Das heißt, Gott schaut auf das Innere, Gott schaut auf das Herz. Und wenn wir nach dem Herzen beurteilt werden, dann wird die Zahl der Sünden noch weit höher. Und dann haben wir natürlich auch, ja, wenn wir betrachten Götzen, ja, was ist ein Götze? Es gibt die Götzen, die wirklich aus Holz hergestellt werden. Und es gibt die Götzen, die Dinge sind, die wichtiger sind als Gott. Und wenn wir ein Leben führen ohne den Herrn Jesus, wenn nicht der Herr Jesus unser Leben ist, wenn wir ihm nicht nachfolgen, ihm nicht dienen, nicht das tun, was er möchte, dann führen wir ein Leben ohne Jesus, dann sind wir Götzendiener. Denn dann sind andere Dinge wichtiger als Jesus. Dann sind wir Götzendiener. Ja, und dazu gehört Habsucht, da gehören ganz viele Dinge dazu. Aber Jesus sagt, dass die große Sünde darin besteht, dass sie nicht an ihn glauben. Die Ablehnung Jesu gehört zu den größten Sünden der Menschheit. Die Ablehnung seiner Liebe, dass er aus Liebe zu uns gekommen ist und sich hingegeben hat am Kreuz, um für unsere Sünden zu bezahlen, das gehört zu den größten Verbrechen. Die Bibel spricht sogar davon, dass wenn man den Herrn Jesus ablehnt, dass man dann sein Blut mit Füßen tritt. Und tatsächlich in der Offenbarung haben die Menschen immer wieder Warnungen und Möglichkeiten, zu Jesus umzukehren. Sie werden darauf hingewiesen, dass sie umkehren sollen und tun es aber nicht. Und wir sehen bei diesen ganzen Gerichten, wie ernst und drastisch Sünde in Gottes Augen ist. Er ist wirklich ein heiliger Gott und seine Gerichte sind immer gerecht. Und wenn er so richtet, wie er hier richtet, dann ist es deswegen, weil es wirklich die richtige, die angemessene Reaktion auf das Verhalten der Menschen ist, ja, die immer wieder gewarnt worden sind. Deswegen, wir haben gesehen, die fünfte Posaune, gleichzeitig das erste Wehe. Ja, und das ist ein schreckliches Gericht Gottes. Und wir können dadurch lernen, Gottes Gericht ist schrecklich. Das können wir davon mitnehmen. Gottes Gericht ist schrecklich. Es ist schlimm, es ist ernst zu nehmen. Die Heiligkeit Gottes, die Gerechtigkeit Gottes. Und deswegen sagt uns auch die Bibel, Hebräer 10, Vers 31, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Was bedeutet es zu fallen, in seine Hände zu fallen? Es bedeutet, ja, ihn nicht so zu erleben als den Barmherzigen, als den Liebevollen. Warum? Weil wir gegen ihn gehandelt haben. Und wenn wir gegen ihn gehandelt haben, ist es schrecklich, in seine Hände zu fallen. Und gegen ihn handeln bedeutet nicht, dass wir aktiv Christenverfolger werden. Ja? Dass wir aktiv Gotteslästerer werden. Gegen ihn zu handeln, tun wir schon dadurch, dass wir nicht für ihn handeln. Dass wir nicht zu ihm gehören. Dass wir ihm nicht nachfolgen. Jesus hat gesagt, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und es ist auch verständlich, dass es so ist. Denn wenn wir nicht Jesus nachfolgen, dann gehören wir zu dem ganz normalen weltlichen System, das von Satan letztendlich angeführt und dominiert wird. Und dann fördern wir dieses System, den ganzen normalen weltlichen Lauf fördern wir in allem, was wir tun. In unserer Kommunikation mit Freunden, Bekannten, Kindern. Denen geben wir die Werte weiter, die Teil dieses weltlichen Systems sind und versündigen uns gegen die Wahrheit Gottes und ziehen so Gottes Zorn auf uns. Also es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wir müssen aber sehen, dass Gott uns liebt, dass Gott euch liebt. Er hat einen Ausweg bereitet. Römer 3, Vers 25a. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Wenn wir die Bibel betrachten, dann sehen wir von vorne bis hinten eine Geschichte der Ablehnung Gottes. Das war direkt nach dem Sündenfall so, als Kain seinen Bruder ermordet hat. Es war bei Noah so, als nur 8 Menschen bereit waren, in die Arche zu gehen und alle anderen Gott abgelehnt haben. Das war beim Volk Israel so, dass immer wieder Gott abgelehnt hat, dass immer wieder die Propheten getötet hat und abgelehnt hat, die Botschaft Gottes abgelehnt hat. Das war bei Jesus Christus so, dass sie ihn selbst abgelehnt haben und ausgeliefert haben, dass er gekreuzigt würde. Den, der das Licht der Welt ist, der die Gerechtigkeit Gottes ist, den, der gekommen ist, um uns das Leben und den Weg zu zeigen. Und trotzdem, obwohl es so ist, obwohl die Bibel das voraussagt und sagt, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam in diese Schöpfung, in die Welt, die durch ihn geschaffen worden ist und wurde abgelehnt und das wusste er. Und obwohl das so ist, dass er wusste, er würde abgelehnt, ist er trotzdem gekommen. Ist er gekommen, um zu leiden und zu sterben. Und deswegen heißt es, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt. Er war bereit, für dich zu leiden. Er war bereit, an deine Stelle zu gehen. Du hättest Gericht verdient. Du hättest Verdammnis verdient durch deine Schuld und Sünde, durch deine Ablehnung, durch dein Leben ohne Gott. Hättest du Gericht verdient, aber er war bereit, deine Stelle einzunehmen und selbst das Gericht zu erdulden, selbst den Zorn Gottes zu erdulden, den du verdient hättest. Deswegen hat Gott ihn zum Sühnopfer bestimmt. Er hat dich so sehr geliebt, dass er bereit war, für dich am Kreuz zu hängen, für dich ausgepeitscht und geschlagen zu werden und für dich auszurufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat er für dich getan. Und wenn wir das sehen, wir können vieles nicht verstehen in der Welt. Wir können das Leid in dieser Welt vielleicht nicht verstehen. Wir können vielleicht auch manche Dinge aus der Bibel nicht verstehen. Wir können vielleicht auch die Heiligkeit Gottes und das Gericht Gottes nicht verstehen. Aber eins können wir verstehen, wenn wir auf das Kreuz schauen. Wenn wir schauen, was Jesus am Kreuz getan hat, dann können wir sehen, Jesus hat uns geliebt. Jesus hat mich geliebt, er hat dich geliebt. Er war bereit, all das für dich durchzumachen, damit du einen Ausweg hast, damit du eben nicht in die ewige Verdammnis kommen musst, sondern dass du Frieden mit Gott finden kannst. Deswegen sagt auch der Herr Jesus, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ja, all das sagt er. Er sagt auch, wenn mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Also er sagt, kommt her zu mir mit all eurer Schuld und Sünde. Kommt und lasst euch vergeben. Nehmt die Vergebung an. Ich habe alles getan am Kreuz, um euch zu erlösen, um euch reinzuwaschen, um euch neu zu machen. Das habe ich alles für euch getan aus Liebe zu euch. Kommt zu mir. Und deswegen ist er das vollkommene Sühnopfer. Und das heißt in Hebräer 4, Vers 7, Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Das ist ein Vers, den ich für sehr wichtig halte. Den sage ich auch immer wieder meinen Kindern. Denn meine Kinder hören ja immer wieder das Evangelium. Von klein auf hören sie das Evangelium. Und als Kind könnte man dazu neigen, zu sagen, gut, ich höre das ja jeden Tag, ich habe noch Zeit, wirklich zu Jesus zu kommen. Ich muss nicht sofort zu Jesus kommen. Aber es ist so, dass niemand weiß, wann das Leben vorbei ist. Und die Bibel sagt uns ganz klar, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das heißt, wenn wir gestorben sind, dann haben wir nicht nochmal die Möglichkeit, zu Jesus zu kommen. Dann ist es zu spät. Und ich habe einen Arbeitskollegen, das ist eine sehr traurige Geschichte, der ist eingeschlafen und der ist wirklich im Schlaf gestorben, da ist eine Ader gerissen und er ist innerlich verblutet und er war tot am nächsten Tag. Und dadurch sehen wir, ja, und an vielen anderen Beispielen, dass der Tod sehr plötzlich kommen kann. Und deswegen sagt uns die Bibel auch heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Das heißt, wenn wir konfrontiert werden mit der frohen Botschaft, mit dem Evangelium, sind wir aufgefordert zu handeln. Das ist dann wie eine Aufforderung Gottes. Es ist dann nicht so, dass hier jemand steht, ein Prediger, der versucht, jemanden zu überreden. Nein, es geht darum, dass die Bibel sagt, dass durch das Evangelium Gott selbst die Menschen ermahnt. Und das heißt, so bitten wir stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das heißt, durch das Evangelium wird jeder Mensch davor gestellt, ja, vor die Entscheidung gestellt, nehme ich das an oder lehne ich das ab? Komme ich zu Jesus oder komme ich nicht zu ihm? Und die Bibel gebietet wirklich in diesem Fall Buße zu tun. Das heißt, wer dann dieses Evangelium ablehnt, der lehnt dann nicht mich ab. Ja, ich kann das mit aller Schwachheit vorgetragen haben, mit aller Schwachheit gesagt haben, von der ich weiß, dass ich sie habe und meine Worte vielleicht oft nicht so ausgedrückt sind, wie sie ausgedrückt sein sollte, wie es dem Evangelium angemessen wäre. Aber dennoch bedeutet es, dass Gott es gebrauchen kann, um zu ermahnen, dass Gott selbst zum Herzen spricht. Und deswegen heißt es heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Kommt zu Jesus. Und deswegen heißt es auch in Markus 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ja, Buße bedeutet Gesinnungsänderung. Es bedeutet, dass uns unsere Sünden leid tun. Dass wir nicht sagen, ja, es ist halt so, alle Menschen sind Sünder, gehöre ich halt auch dazu. So spricht nicht jemand, dem seine Sünden leid tun. Wenn einem die Sünden leid tun, dann leidet man drunter. Dann weiß man, Gott hasst diese Sünde. Diese Sünde ist das, was mich ausschließt vom Reich Gottes. Ich möchte, dass sich das ändert. Ja, ich möchte von jetzt an, dass Jesus mich reinmacht und mir hilft, Sünde zu überwinden. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die Bibel sagt, dass wir allein durch Glaube gerettet werden, aber rettender Glaube beinhaltet eben diese bußfertige Haltung. Und wenn wir diese Haltung nicht haben, dann können wir auch den Herrn anflehen und bitten, Herr, wirke das. Wirke, dass ich deine Heiligkeit erkenne, deine Gerechtigkeit. Bewirke das in mir, dass ich erkenne, was Sünde ist. Und gebraucht auch Gottes Wort, weil Gott beschreibt diese Dinge ja hierin und er wirkt durch seinen Heiligen Geist, wenn wir sein Wort lesen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wenn du schon gläubig bist, auch dann kannst du einiges aus diesem Text mitnehmen. Erstmal die Frage, hast du die Sünde, wie du sie hassen solltest? Ich muss von mir sagen, immer wieder bekennen, ich hasse die Sünde noch nicht so, wie ich sie hassen sollte. Ich möchte aber, dass sich das ändert, dass ich die Sünde noch mehr hasse, denn desto mehr wir die Sünde hassen, desto mehr werden wir dagegen kämpfen. Deswegen bitte Gott darum, dass der Hass zur Sünde zunimmt und gleichzeitig die Liebe zum Herrn, zu Jesus zunimmt und zu seinem Wort zunimmt, dass wir sein Wort lieben, uns danach sehnen, nach seinem Wort, um dadurch verändert zu werden. Und natürlich heißt es auch, warne deine Mitmenschen. Wie ich vorher gesagt habe, 2. Korinther 5, Vers 20, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, liebt eure Mitmenschen und Liebe zu den Mitmenschen bedeutet, dass ihr sie auch warnt und dass ihr sie zu Christus ruft. Das heißt nicht, dass ihr jetzt immer mit dem Hammer umhergeht und sagt, jetzt müsst ihr euch aber versöhnen lassen mit Gott. Ja, das heißt natürlich auch Gott um Weisheit zu bitten, das richtige Wort zur richtigen Zeit zu finden, aber diese Grundhaltung zu haben, dieses Wort den Menschen weiterzugeben und ihnen zuzurufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Und dann ein ganz wichtiger Punkt ist Dankbarkeit. 2. Korinther 2, Vers 9. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ja, wenn wir das Ausmaß unserer Sünde erkennen und wissen, woraus uns Gott gerettet hat und was wir verdient hätten, sollten wir umso dankbarer sein, wenn wir volle Vergebung bekommen haben, wenn unsere Sünden abgewaschen sind und wir eines Tages bei ihm in der Herrlichkeit sein dürfen. Das können wir uns nicht vorstellen, wie das sein wird, wie wunderbar das sein wird, wie schön das sein wird, wenn wir bei ihm sind. Und ja, es ist schön, das so zu sehen, wie das auch im Angesicht des Todes ja, der Wunsch bei Gläubigen ist. Wir hatten das heute gehört vom Uli und wir haben ihn ja besucht. Und er hat uns zwei Wünsche mitgegeben. Er hat gesagt, zum einen wünscht er sich bald ja, wirklich beim Herrn zu sein. Dieser Wunsch, wirklich bei ihm zu sein, dass wir dafür beten. Und das ist ein schöner Wunsch, denn man könnte auch, wenn man jetzt wirklich im Sterben liegt und weiß, ja, man wird nicht mehr gesund und man wird bald sterben, könnte man auch hadern. Könnte man auch sagen, warum muss ich gehen? Ja, warum muss ich meine Familie verlassen? Ja, und dieser Wunsch war wirklich da, dass er bald beim Herrn sein darf. Und als wir uns verabschiedet haben, ja, und ihm noch Mut zu sprechen wollten, da sind wir erstmal gar nicht zu Wort bekommen, sondern er hat uns den Segen Gottes gewünscht, ja, hat uns Gott anbefohlen. Ja, und das ist so ein Beispiel dafür, was Gott bewirkt durch sein Evangelium. Ja, durch sein Evangelium, dass man Frieden mit Gott bekommt, nicht nur für das Leben, sondern auch, wenn es dann ans Sterben geht, wenn man dem Tod entgegenschaut, ja, dass man dann wissen darf, ich bin sicher im Herrn, und der Herr, er wird in seiner Gnade mich zu ihm aufnehmen. Deswegen haben wir allen Grund, dankbar zu sein. Ja, denn wir wissen zwar nicht, was uns genau erwartet in der Ewigkeit. Wir wissen aber, es ist besser als das Beste, was wir hier kennen auf dieser Erde. Und es ist viel besser, jetzt zu Christus zu gehören und in der Ewigkeit natürlich bei ihm zu sein, als ein Leben ohne ihn zu leben. Ja, wo manchmal auch die Lüge dann uns betrügt, dass wir denken, es ist viel besser, wenn wir ja, frei sind. Aber in Wirklichkeit sagt uns die Bibel, dass wenn wir nicht an Jesus glauben und nicht zu Jesus gehören, dass wir gar nicht frei sind, sondern dass wir Sklaven der Sünde sind und des Satans sind und ja, von ihm belogen werden und am Ende auch es ein schlimmes Erwachen geben wird. Aber auf der anderen Seite, wir dürfen dankbar sein. Daraus hat uns der Herr errettet und wir dürfen uns freuen auf den Tag, wenn wir wirklich ihm entgegentreten dürfen. Amen.